Wir begrüßen euch zu was ganz Besonderem, nämlich zum ersten Podcast des Landesfachausschusses im Orientierungslauf.
Ja, und der Grund ist, dass die 50. Bayerischen Meisterschaften im Orientierungslauf bevorstehen in einem Monat. Und wir möchten mit diesem Podcast die Ausrichter und Teilnehmenden der Meisterschaften in den vergangenen 50 Jahren würdigen.
Genau, und dieses Ereignis, 1973 gab es die erste Bayerische Meisterschaft, damals in Münster bei Straubing. Und die Herren-Elite hat übrigens einen Läufer gewonnen mit einem für den Orientierungslauf eigentlich prädestinierten Namen, der hieß nämlich Magnus Walden. Und von 1974 haben wir eine Karte da und die zeige ich jetzt mal, Blandin. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie die Karte von 1974 aussieht. Wir haben die H1518 von 1974 vorliegen. Danke an Stefan Krämer.
Ja, vielen Dank. Also das Erste, was mir auffällt, die Karte ist schwarz-weiß. Da sind keine Farben drauf. Und die Posten haben keine Nummern, sondern Buchstaben. Und es ist auch der Maßstab etwas kleiner als heutzutage. Bei uns läuft man ja die Bayerische Meisterschaft auch auf der Langdistanz in Maßstab 1 zu 10.000. Die hier ist 1 zu 20.000. Also sie sieht aus wie so eine topografische Wanderkarte. Und
ja.
Also ich sehe, es war ein sehr steiles Gelände. Ich sehe da viele Höhenlinien. Die kann man tatsächlich ganz gut unterscheiden, die Wege von den Höhenlinien, auch wenn das alles schwarz-weiß ist. Und ja, es stehen auch hier noch viele Orts- und Weilernamen drauf. Also ich glaube tatsächlich, es handelt sich hier einfach um eine ganz ordinäre topografische Wanderkarte.
Ja, es steht auch unten noch drauf, dass sie von der topografischen Karte vergrößert wurde mit Genehmigung des Bayerischen Landesvermessungsamts.
Das ist hier abgeschnitten bei mir.
Ja, das ist bei dir abgeschnitten. Also es war in Neuhausen bei Deggendorf und Stefan Krämer hat uns die gescannt und geschickt. Sie war damals gedruckt auf dem Karton 1 zu 20.000. Man hatte freie Anlaufreihenfolge. Es waren über 6 Kilometer, hat er geschrieben. Und eine ganz besonders schöne Geschichte. Es gab eine Siegerehrung im Gasthof. Dort waren auch die Duschen in dem Gasthof. Und zum Umziehen, sozusagen als Umkleidekabinen, hatte der Gasthof den Läuferinnen und Läufern mehrere Gastzimmer zur Verfügung gestellt, also mehrere Schlafzimmer zur Verfügung gestellt. Das war die erste Bayerische Meisterschaft, die Stefan gelaufen ist. Stefan Krämer, er hat sich notiert, hat er geschrieben, dass er Neunter war und nicht Letzter. Kannst du dich an deine erste Bayerische Einzelmeisterschaft erinnern?
Also ich muss gestehen, ich kann mich leider jetzt nicht bildhaft daran erinnern, aber ich habe vor unserem Podcast mich ein bisschen zumindest vorbereitet. Die Karte konnte ich nicht einsehen, das war zu kurzfristig, aber ich habe nachgeschaut im Internet und gesehen, dass meine erste Bayerische Meisterschaft 1995 war in der Kategorie Damen 14 und dass ich die glücklicherweise auch direkt gewonnen habe. Was für mich bestimmt ein ganz besonderer Moment war, weil ich damals, wie man das ja so oft hat, hatte ich diese eine Konkurrentin und wir haben uns immer abgewechselt mit den Siegen und naja, den von der Bayerischen Einzelmeisterschaft hatte in dem Jahr eben ich.
Und dann gibt es ja auch immer noch die, also es gibt die eine Kategorie, die erste Bayerische Meisterschaft und die andere, der schönste Sieg. Jemand, der uns von seinem schönsten Sieg berichtet hat, ist Ralf Körner und der passt nämlich auch zu diesem Jahr und zur diesjährigen Bayerischen Einzelmeisterschaft. Denn?
Ja, denn Ralf Körner berichtet uns von seinem schönsten Sieg auf der Karte Wadelhauser Gräben bei Starnberg und Passenderweise ist das auch die Karte der diesjährigen 50. Bayerischen Meisterschaft im Orientierungslauf auf der Langdistanz. Und er hat uns auch geschrieben, warum das sein schönster Sieg war. Zum einen, weil es sein erster Elitetitel war, für den er, wie er sich erinnert, hart arbeiten und trainieren musste. Er durfte satte 12,8 Kilometer auf der Luftlinie laufen. Das heißt, in Wirklichkeit waren es noch ein paar mehr. Und er hat es geschafft. Seine Siegerzeit war gerade noch so zweistellig, 99 Minuten und 46 Sekunden. Und ganz besonders gefreut hat ihn, dass sein ewiger Konkurrent, der mein großer Bruder ist, dass er ihn den damals hinter sich lassen konnte. Und ja, Michael, du warst damals auch dabei. Erinnerst du dich noch?
Ja, ich erinnere mich noch gut. Ich war selten so lange im Wald wie damals, knapp über 2 Stunden. Und ich glaube, ich war der Letzte von denen, die durchgekommen sind. Da haben eine ganze Reihe aufgegeben, wenn ich mich recht erinnere, weil es unglaublich heiß war. Es war Mitte Juli und total schwere, lange Strecke. Und ich kann mich noch an einen Moment erinnern, das war relativ nahe an irgendeinem Waldrand, war Getränkeposten, ich bin hingekommen. Es war niemand da, es waren alle Flaschen leer. Und ich war stehend K.O.
Das ist natürlich besonders bitter, auf einer Langdistanz und dann auch noch an einem heißen Tag an den Getränkeposten zu kommen und nichts mehr vorzufinden.
Ja, ich weiß nicht mehr, ob ich überlegt habe, aufzuhören, aber ich kann es mir vorstellen. Jetzt auf dieser Karte ein bisschen eine Besonderheit, findet schon zum 4. Mal eine Bayerische Meisterschaft statt, 2001, 2008, 2021 und jetzt gleich nochmal. Das hat auch ein bisschen mit Corona zu tun. Immerhin haben wir eine Farbkarte. Wenn wir nochmal in die Geschichte zurückgehen, die ersten farbigen Karten gab es eigentlich 1976, aber, großes Aber, die Karte von 1976, die Ralf Meißner für uns ausgegraben hat, die war auch eine topografische Karte, nur war der Wald eben grün und dadurch war sie ein bisschen farbiger als die Karte von 1974, die sich Blandin vorhin angeschaut hat. Man kann ein bisschen davon sprechen, dass das die heroische Epoche der Bayerischen Einzelmeisterschaften war, genauso wie man von der heroischen Epoche der Tour de France sprechen kann vor dem Ersten Weltkrieg. Und Ralf hat dazu geschrieben, wenn ich mir heute die historischen Karten ansehe, ist es mir ein Rätsel, wie ich alle Posten gefunden hatte. Allerdings war bei einem eklatanten Zeitverlust von 10 Minuten noch alles drin, also das Rennen keinesfalls entschieden, von wegen Kampf um Sekunden. Und was ich so krass finde, ist, da ist dann ein Postenkringel mitten im Wald und es ist kein Symbol in der Karte zu sehen und dann steht in der Postenbeschreibung irgendwie Fichtenbestand. Ja, also wie die Teilnehmer in den ersten Jahren die Posten gefunden haben, ja, Ralf wundert sich ja auch. Ein Quantensprung, schreibt er dann, war 1977. TSV Griesbach hat die erste farbige UL-Karte Bayerns produziert, Steinkart. Er schreibt, er würde mal sagen, der IOF-Norm angelehnt, immer noch 1 zu 20.000, Bahneindruck in Rot mittels Stempelgerät, die Übersichtlichkeit war sprunghaft gestiegen und 1979 dann gab es die erste Bayerische Einzelmeisterschaft in Nordbayern, in Mitterteich, Stefan Krämer, von ihm haben wir schon mal gehört, vorhin, der hat diese erste Einzelmeisterschaft ausgerichtet und mit ausgerichtet. Es war schon seine zweite IOF-Karte, die er gezeichnet hat, die er aufgenommen und gezeichnet hat. Und er schreibt dazu, davon hat er nur die ewige Zeit in Erinnerung, die ich zum Kartenaufnehmen und Zeichnen gebraucht habe, vor allem in den Semesterferien. Und jetzt wollten wir gerne mal, ich habe gerade gesagt, das war die erste Bayerische Einzelmeisterschaft in Nordbayern, jetzt wollten wir gerne mal darauf blicken, wo fanden denn diese bisher 49 Bayerischen Einzelmeisterschaften über die Langdistanz, heute haben wir ja Langdistanz, zwischenzeitlich hieß es mal Klassik, lange Zeit waren es die einzigen Bayerischen Meisterschaften, Wo fanden die eigentlich überall statt? Wir haben eine Übersichtskarte. Blandin.
Ja, also genau, mein Blick fällt jetzt auf die Karte von Bayern und ich sehe 50 Punkte darauf und muss feststellen, die meisten davon, ich glaube, über die Hälfte sind in Niederbayern verortet, also ich sag mal so Großraum Deggendorf. Und das entspricht jetzt aber gar nicht der Erinnerung meiner Jugend zum Beispiel, denn in den 90er Jahren, kann ich mich erinnern, sind wir für alle bayerischen Meisterschaften nach Franken gefahren. Genau, aber das war ein bisschen ein Ausnahmejahrzehnt. Und ansonsten gibt es dann noch ein paar Punkte in München, also Großraum München und auch Großraum Regensburg. Und dann sehe ich hier noch zwei Ausreißer. Einzelne Punkte in Ingolstadt und ganz im Westen von Bayern, ich weiß gar nicht, wo das ist, in der Nähe von Würzburg.
Ja, noch weit hinter Würzburg, fast Aschaffenburg. In Mömmelingen gab es in den 80er Jahren zwei bayerische Meisterschaften und das war auch vor meiner Zeit eine, die auf traurige Weise sozusagen ihr Denkmal erhalten hat, nämlich das war die einzige bayerische Einzelmeisterschaft, die nicht gewertet werden konnte, 1989, weil da ein Posten geklaut wurde. Posten weg, die ganze Meisterschaft ohne Wertung.
Oh, das ist ja spannend. Also, weil heutzutage würde man ja, wenn ein Posten fehlt, einfach die Zwischenzeit rausnehmen und die Meisterschaft trotzdem werten. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir uns entschieden haben, die mitzuzählen, auch wenn sie nicht gewertet wurde, weil ja trotzdem auch die LäuferInnen an den Start gegangen sind und gekämpft haben, ne?
Genau, es waren bayerische Meisterschaften und für den Ausrichter ist es natürlich ganz besonders bitter, aber die Arbeit ist ja die gleiche gewesen, ob mit Wertung oder ohne. Einen Punkt, es gibt dann noch einen Punkt in Memmingen, ich glaube, das war ein Landesturnfest und noch ein anderes Landesturnfest in Ingolstadt. Das sind so zwei Punkte, die nicht so richtig reinpassen. Über das Landesturnfest in Ingolstadt 1993 und die Bayerische Meisterschaft hat Ralf Meißner geschrieben, der damals Landesfachwart war. Ihn hat die Nachricht erreicht, das Landesturnfest findet in Ingolstadt statt. Und es gab damals keinen OL-Verein in der Nähe. OL in Jetzendorf gab es da noch lange nicht. Aber er kannte dort einen pensionierten Soldaten und ehemaligen Orientierungsläufer, der auch schon an Militärweltmeisterschaften teilgenommen hatte, Hans Wilhelm. Einige Ältere können sich vielleicht noch an ihn erinnern. Er hat dann auch bei deutschen Meisterschaften mal Gold gewonnen in den 90er Jahren. Und Ralf schreibt dazu, er erwies sich für mich als Glücksfall, was die wunderbare Zusammenarbeit betraf. Er hatte auch die Fähigkeiten, überall Menschen zu animieren, in der Organisation mitzuarbeiten und alle Genehmigungen scheinbar mühelos einzuholen. Und so entschlossen wir uns, die Bayerische Einzelmeisterschaft durchzuführen. Das war damals im Gelände Köschinger Forst. Und von der ersten gemeinsamen Geländeerkundung schreibt er auch, dass sie ganz überrascht und begeistert waren, im Gelände wahre Schmankerl entdeckt zu haben, neben kleinen Felsen eine idyllisch gelegene Felsgruppe und eine herrliche Wacholderheide mit vielen kleinen Objekten. Ganz in der Nähe war auch gleich das WKZ, das Vereinsheim des SV Kasing. Und das hat natürlich beim Landesturnfest eine sehr intensive Kooperation und Koordination mit dem PTV erfordert. Es gab die Sonderregelung, dass die OL-Teilnehmer nur Startgeld und keine Turnfestgebühr zahlen mussten. Und es war dann auch bislang die letzte OL-Meisterschaft beim Turnfest. Und Ralf hat noch eine persönliche Erinnerung an das Gelände, weil im Jahr darauf beim Bayern Cup sein Sohn Bernhard erstmals alleine an den Start gegangen ist. Das sind natürlich auch Erinnerungen, die man nicht vergisst und die man verknüpft mit bayerischen Meisterschaften oder zumindest mit den Karten, auf denen bayerische Meisterschaften gelaufen wurden.
Ja, also
Jetzt,
sehr
ja.
spannend muss ich an der Stelle nochmal sagen, weil den Köschinger Forst, den kennt man natürlich schon, wenn man viel Auto fährt und auch mal Pause machen muss an Rasthöfen. Und da gibt es ja auch die Raststätte Köschinger Forst. Jetzt würde ich gerne mal die Karte dazu noch sehen. Ich weiß nicht, ob du die hast. Dann kann man beim nächsten Halt dort vielleicht mal drauf gehen.
Also ich habe sie und Ralf hat sie mitgeschickt. Das muss direkt neben der Autobahn liegen. Also ich denke es.
Spannend.
Jetzt ist die Frage, oder was wir schon angesprochen haben, wir sprechen ja von den 50. Bayerischen Meisterschaften und natürlich waren schon viel mehr, wenn man Mannschaft, Staffel und Kurz und Mittel mit dazu zählt. Aber wenn wir die Einzeldistanzen anschauen, dann gab es ja lange Zeit keine andere Distanz, sondern nur die eine. Und wir haben dann einfach jetzt, seit es mehrere Distanzen gibt, die Bayerische Meisterschaft lang nur noch gezählt und kommen so auf die 50. Und meine Frage an dich ist jetzt, ist für dich, denn die Bayerische Meisterschaft über die Langstrecke, ist sie für dich etwas Besonderes?
Also für mich ist das die Langdistanz auf jeden Fall etwas Besonderes immer, weil es meine Lieblingsdisziplin ist. Und als ich selbst jung war und meine größten Erfolge darin hatte, gab es ja nur die eine Bayerische Meisterschaft, Einzelmeisterschaft im Jahr. Und die war natürlich immer ganz besonders und auch meiner Erinnerung nach natürlich viel wertvoller als jetzt der Sieg in der Landesrangliste Bayern Cup oder auch einzelner Bayern Cup.
Das sehen nicht alle so, glaube ich. Für viele ist der Bayern Cup was Besonderes, weil man so lange konstant gut laufen muss. Aber ich finde auch, weil es bei dem einen Lauf um alles oder nichts geht. Deswegen hat die eine ganz besondere Wertigkeit. Ich selbst mag ja Mitteldistanzen viel lieber, aber die Langdistanz hat dann doch irgendwie mehr Wert für mich. Jetzt haben wir mal bei der nächsten Generation gefragt und haben Mareike Seeger, die ja auch zweimal die Damen Langstrecke gewonnen hat in den letzten Jahren, gefragt, was für sie die Langdistanz ausmacht.
Dann erzähle ich euch jetzt Mareikes Einschätzung dazu. Also sie sagt, für sie bedeutet Langdistanz vor allem immer eine physische Herausforderung. Ergibt sich ja aus der Länge der Strecke. Und dann auch die Einschätzung, was die Routenwahlen angeht, vor allen Dingen, wenn es ein sehr steiles Gelände ist und es viele Höhenmeter gibt, weil man dann immer abschätzen muss, zu dem Zeitpunkt, an dem man die Langdistanz läuft, wie die bestehende Fitness ist. Um dann abwägen zu können, nimmt man die Höhenmeter in Kauf, hat man genug Kraft, sie auch mitzunehmen in der geforderten Schnelligkeit oder geht man lieber auf den Umweg, auf dem man im gleichmäßigen Tempo weiterlaufen und Kraft sparen kann. Und deshalb haben aus Mareikes Sicht eben die Langdistanzen in hügeligem Gelände in Deutschland den höchsten Anspruch. In anderen Ländern gibt es andere Herausforderungen. In Schweden zum Beispiel sind es die Sumpfgebiete, die schwer oder nicht zu belaufen sind. Oder in südlicheren Ländern wie zum Beispiel Tschechien dann felsiges Gelände oder auch kleine Dickichte. Also sie sagt eben, mit ihrer internationalen Erfahrung, je nach Land gibt es da unterschiedliche Herausforderungen. Und das Schema, das man, nachdem man die Entscheidung treffen muss, ist aber eigentlich doch immer das Gleiche, nämlich entweder ich nehme das Hindernis in Kauf und habe genug Kraft, es zu bewältigen, oder ich gehe lieber den Umweg, der etwas länger ist, auf dem ich aber gleichmäßiger und kraftsparender laufen kann.
Also wenn man einen Strich drunter macht, kann man eigentlich sagen, die Langdistanz ist schon etwas, wo es eher um Physis und Routenwahl geht und nicht so sehr um das smarte Orientieren.
Ja, das würde ich auch so unterschreiben, tatsächlich.
Was so im Subtext ein bisschen klar geworden ist mir bei Mareike, ich habe dann auch nochmal nachgefragt, und wo ich so den Eindruck habe, bei denen, die jetzt tatsächlich in den letzten 10, 15 Jahren beim OL dabei sind, die eben mit der Meisterschaft lang, mittel, kurz groß geworden sind, dass da die Lang nicht mehr ganz so besonders ist wie bei uns. Also ich glaube, wir sagen noch die Bayerische Meisterschaft Lang, die hat so diese große Tradition.
Ja.
Die Goldmedaille Lang, die wiegt für uns schwerer. Das, ich glaube, die Jungen, die sehen das ein bisschen anders. Also die sehen das eher gleichwertig.
Ich glaube auch, und du selbst hast ja vorher schon zugegeben, dass deine Lieblingsdisziplin eigentlich die Mitteldistanz ist. Und ja, ich glaube, warum die Langdistanz als Königsdisziplin auch heute noch gilt auf Bundesebene, ist einfach, weil man die körperliche Herausforderung meistern muss, gut meistern muss. Aber ich persönlich, wenn wir jetzt so drüber reden und ich drüber nachdenke, muss auch zugeben, auf der Mitteldistanz ist natürlich also sehr spannend, kann man die Kombination von langen Schlägen und zwischendurch dann auch mal ganz kurze Schläge, kann man da schnell umschalten, also zwischen Groborientierung und Feinorientierung. Und das ist schon eine spannende Herausforderung einfach, die jetzt eine Langdistanz nicht so sehr bietet, weil man hat zwar mindestens einen oder zwei, drei lange Schläge und dazwischen eher gleichmäßige Postenabstände.
Also, es kann aber auch sein, dass die Langdistanz vielleicht auch auf Bundesebene so viel gilt, weil es halt doch die klassische Distanz ist. Zwischendurch hieß sie ja auch Klassik.
Ja, das
Ja.
stimmt. Also Historie wiegt natürlich auch
Ja.
immer schwer, ne?
Also, Deutschland hat sich ja lange Zeit ein bisschen schwer getan mit der Mitteldistanz. In Bayern gibt es die Mitteldistanzmeisterschaft erst seit 2010, glaube ich. Obwohl 1990 oder 91, der erste Bundesranglistenlauf über die Kurzdistanz damals in Bamberg auf der Kunigundenruhkarte stattgefunden hat. Also Bayern war da eigentlich vorne dran. Aber anderer Punkt, ja.
Vielleicht auch nur noch mal, um kurz Bezug zu nehmen zu den Zahlen, die du vorher schon genannt hast, weil wir einfach gerne auch Jubiläen feiern. Also wenn man alle bayerischen Meisterschaften zusammenzählen würde, dann wäre die kommende die 73. Was bedeutet, wir dürfen dann in 2 Jahren die 75. bayerische Meisterschaft feiern.
Ein Einzelmeisterschaft.
Ja, also
Einzelme ja,
Einzelmeisterschaft.
okay. Weil wenn wir Staffel und Mannschaft noch dazu nehmen
Oh, die Zahl habe ich gerade nicht im
und
Kopf.
wenn wir dann ausrechnen, wie viele Stunden die Kartenaufnehmer und Kartenzeichner für bayerische Meisterschaften gearbeitet haben, aber anderes Thema. Wir haben ja eine große Altersklassenvielfalt. Jetzt, du hattest vorhin deinen ersten Sieg 95 angesprochen. Nur mal spontan, ob du dich erinnern kannst, es gibt genau zwei Läufer, also ich glaube 1995 und 96 hatten wir so etwa 12 Kategorien, inzwischen sind es ja sogar noch ein bisschen mehr. Und damals gab es zwei Läufer, die sowohl 95 als auch 96 gewinnen konnten. Wer war das? Kannst du dich erinnern?
Du meinst jetzt die Elite-Kategorien?
Nee, nee, na, alle Kategorien. Wer konnte 1996 seinen Sieg von 95 wiederholen?
Ah, naja, das war natürlich ich,
Ja.
wenn du mich das schon so fragst. Genau, das war tatsächlich ganz
Ja.
schön. Und aber auch rückblickend ist ja so, man verweilt immer oder verweilte damals 2 Jahre in einer Kategorie und wenn man sie im ersten Jahr gewonnen hatte, war relativ wahrscheinlich, dass man das im zweiten wiederholen konnte. Wenn dann der Sprung in die nächste Kategorie war, war es dann nicht mehr so einfach.
Ja.
Aber wir haben, erinnern uns ja auch, ich sprach von meiner ewigen Jugendkonkurrentin, da war natürlich jede Meisterschaft und jeder Lauf immer besonders, den man für sich entscheiden konnte.
Ja, und wer war der Zweite?
Und wer war der Zweite? Ich tippe jetzt mal auf meinen großen Bruder, weil der auch sehr erfolgreich war. Aber so, wenn
Ah,
ich
nee,
dir
der
ins
war es
Gesicht
nicht.
schaue, dann war es nicht, dann
Der
war
war
es
es nicht.
vielleicht Michael, warst du es?
Ja, da muss man nachschauen in der Meisterschaftsstatistik. Und wenn wir diese in die Statistik schauen und jetzt mal in diese 50 Jahre hinein in die Damenelite und mal in die Herrenelite und die Damenelite schauen, dann gibt es was ganz Interessantes, nämlich bei den Damen viel mehr Abwechslung als bei den Herren.
Ja, das stimmt. Und nichtsdestotrotz gibt es aber auch bei den Damen ein paar Seriensiegerinnen. Nur eine davon kenne ich noch persönlich, aber ich fange jetzt mal chronologisch an. Von 1974 bis 1980 konnte mit nur einer Unterbrechung Sigrun Willumitzer alle bayerischen Meisterschaften für sich entscheiden. Und ein bisschen weiter in der Zeit, von 1985 bis 1988, viermal in Folge Bärbel Witek. Und dann 2013 bis 2015 dreimal in Folge Maria Lange.
Ja, und eigentlich im Nachhinein ist es ein bisschen verwunderlich, dass Bärbel Witek nur viermal bayerische Meisterin war, weil sie die absolut dominierende Läuferin der 80er Jahre war. Ich hatte das Vergnügen, mit ihr telefonieren zu können letzte Woche. Und da hat sie auch gesagt, ja, die bayerische Meisterschaft, das war eigentlich jetzt auch gar nichts so Besonderes. Das war wie ein Bayern-Cup-Lauf auch für sie. Was dann auch verständlich ist, wenn man sich vor Augen hält, dass diese Frau von 1981 bis 1991 alle Einzelläufe, bei denen sie in Bayern angetreten ist, gewonnen hat. Und das waren über 50. Also am Anfang in der D15, 18, dann in der D19, da hat sie alles gewonnen. Und dass sie nur viermal Damen-Elitesiegerin geworden ist, das hat schlichtweg damit zu tun, dass sie nicht häufiger angetreten ist. Und 1989, haben wir vorhin gehört, in Mömmlingen wurde das nicht gewertet. Sonst hätte sie das wahrscheinlich auch gewonnen. Denn Bärbel Witek war viermal bei der WM dabei. Das war noch in der Zeit, als die WM nur alle 2 Jahre stattfand. 83, 85, 87, 89. Und sie hat auch gesagt, das war genau ihr Sport. Laufen in der Natur, im Wald, mit der Karte in der Hand, das war genau ihres. Und die schönste Geschichte finde ich eigentlich, dass sie war schon ganz jung Nationalläuferin, 1983. Mit 17 Jahren war sie bei der WM in Ungarn und ist während der WM 18 geworden. Es gab damals auf der Einzeldistanz, das war die Langdistanz, Quali und Finale. Sie hat sich fürs Finale qualifiziert, war zweitbeste Deutsche. Heidrun Finke war die beste Deutsche. Die kennen ganz viele jetzt immer noch. Und dann ist sie also nach Hause gefahren, ist 18 geworden und ein paar Wochen später bei den Bayerischen Meisterschaften, da läuft sie in der D15-18 und gewinnt mal locker die D15-18, nachdem sie bei der WM ins Finale gelaufen ist. Und ja, sie war also viermal bei der WM dabei und war sicher die herausragende bayerische Orientierungsläuferin. Es zeigt sich nur in der Ergebnisliste nicht so deutlich. Bei den Herren zeigt sich eine gewisse Dominanz in der Ergebnisliste deutlicher.
Ja,
Rekordsieger ist.
da bin ich jetzt mal gespannt. Erzähl mal,
Nadine
Michael.
weiß es gar nicht, aber also Ralf Körner, 2001 von dem Sieg hat er uns schon berichtet. Das war ein ganz besonderer Sieg. Dann hat er 2 Jahre pausieren müssen und von 2004 bis 2012 ohne Unterbrechung gewonnen. Also, wenn ich richtig rechne, 10 Titel und 9 davon in Folge. Und er hat mehrere Generationen von Nachwuchsläufern verschlissen, bei denen man immer wieder dachte, das ist der Nächste, der ihn knackt, und der hat ihn wieder nicht geknackt, bis irgendwann dann Theo kam und schneller war. Wer sind die Favoriten für dieses Jahr, Blandin?
Ja, also der Theo leider nicht, denn er ist im Ausrichterteam dieses Jahr dabei. Wenn ich richtig informiert bin, dann kann er also nicht an den Start gehen. Und da gibt es aber noch einen ganz heißen Kandidaten aus dem OC München, der in den letzten Jahren auch viel und hart gearbeitet hat. Der Tihomir Despetovic hat einige der jungen Läufer schon in den letzten Jahren auch mal überholt. Und er hat natürlich auch einen kleinen Heimvorteil auf der Karte. Deswegen nenne ich ihn jetzt gerade. Aber natürlich, wenn in der Elite unser Nationalkaderläufer Rick an den Start geht, dann wird es auch für den Tihomir schwer. So, und bei den Frauen, da tue ich mir ein bisschen schwerer, Wenn ich, also man muss ja auch dazu sagen, der Meldeschluss ist noch nicht da, Michael. Am 6. Juni ist Meldeschluss für die Bayerische Meisterschaft und würde sich Christine Ritzenthaler in der Damen-Elite melden, wäre sie meine heiße Favoritin. Und wenn sie das nicht tut und sich altersgerecht meldet, dann kommt mir gerade, wen ich auch viel gesehen habe in letzter Zeit, die Sophie Kraus in den Kopf.
Ja, die könnte dann das ganz große Kunststück schaffen, bei der 50. Bayerischen Meisterschaft Gold zu holen. Und das ist ein besonderer Titel, glaube ich. Und ich denke, das wurde heute deutlich, warum das ein besonderer Titel ist. Ich würde mal so schließen, und zwar mit einem ganz herzlichen Dankeschön an dich, an alle, die uns mit Informationen und Geschichten versorgt haben. Und vor allem an alle, und das sind ja ganz, ganz viele, die in diesen 50 Jahren irgendwie in Ausrichterteams beteiligt waren. Denn Orientierungslauf zu organisieren, das ist nicht, um Alfons zu zitieren, nicht Turngeräte in die Halle rücken. Wir haben sehr viel zu tun im Vorfeld beim UL und alle, die daran beteiligt waren, dass wir jetzt die 50. Bayerische Meisterschaft feiern können, denen sei herzlich gedankt.
Ja, da möchte ich mich aber direkt gleich anschließen. Michael, auch dir einen ganz herzlichen Dank für die Recherche und Vorbereitung für diesen Podcast und für das sehr spannende Gespräch. Ich habe heute auch wieder Dinge erfahren und gelernt, die ich vorher noch nicht wusste, und freue mich jetzt schon ganz arg auf die 50. Bayerischen Meisterschaften im Orientierungslauf.